Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Ich wünsche euch für das Wort, das Gott uns gibt, reichen Segen. Und ich habe für das eine gebetet, diese Nacht, gestern, die Woche, dass das Wort, was Gott uns schenkt, es ist ja nicht mein Wort. Ich bin der Knecht, ich bin das Werkzeug, es ist das Wort von Gott, dass es das in unseren Herzen anrichten kann, was Gott will. Und ich weiß etwas. Ich weiß, dass Gott in seiner unendlichen Liebe und Güte dir heute Morgen begegnen will. Ich weiß, dass du nicht, wenn du es zulässt, hinausgehen wirst, wie du hineingekommen bist. Mit jedem Wort, was uns Gott schenkt, möchte er dich erfreuen, dich stärken, dir den Weg weisen und dich einfach umarmen, dass du seine Gegenwart spürst im täglichen Leben, dort, wo du es brauchst. Es ist ja leicht, am Sabbatmorgen im Gottesdienst die Anwesenheit Gottes schon allein durch die Lieder zu spüren. Aber wenn das Leben rauer ist, wenn der Tag dunkler ist, dann ihn zu spüren. Und für diesen Augenblick und für diese Augenblicke schenkt Gott das Wort von heute Morgen. Ich spiele schon die längste Zeit mit dieser Orange in meiner Hand. Und das ist eigentlich die Geschichte für die Kinder. Aber sie gilt uns allen. Es wird erzählt, dass zur Zeit der Sowjetunion in einer Schule, wo es einen einzigen gab, der privilegiert war und alle anderen waren nicht privilegiert, einer war, der immer überheblich mit einer Orange in die Schule kam. Genussvoll zeigte er, wie er anfing, die Orange zu schälen und alle anderen schauten ihm zu. Und einer dieser Jungen, der sich als sein Freund fühlte, sagte: Gibst du mir nicht auch einmal ein bisschen von deiner Orange? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Orange gegessen. Der überlegte ein Weilchen und schälte genüsslich seine Orange weiter. In kleinen Schnitzen zog er die Schale ab und er sagte: Ja, ich gebe dir von heute an etwas von der Orange. Du kannst die Schale haben. Und der andere, weil er nicht wusste, was die Orange war, war zufrieden, jeden Tag die Schale zu essen. Und dachte: Schmeckt gut. Ein bisschen säuerlich, aber nach Orange. Der Lehrer hat nach ein paar Wochen diesem Treiben zusehen genug gehabt. Und er ging an einem Abend mit einer ganzen Tasche von Orangen zu diesem Schüler nach Hause. Er zog aus seiner Tasche eine Orange und sagte: ich habe euch eine Orange mitgebracht. Und der Schüler, der die Schale immer gegessen hatte, der sagte, stolz zu seinen Eltern und seinen Geschwistern, ich kenne das. Ich weiß genau, wie die Orange schmeckt. Er fühlte sich privilegiert, dass er mehr wusste als die anderen. Aber dann sagte der Lehrer mit einer gewissen Enttäuschung im Gesicht, du hast nie die Orange gegessen. Du hast nur die Schale gegessen. Das, was man isst, das ist die Orange. Und die schmeckt gut und die löst den Durst und die ist süß und die ist gesund und die hat alles dran. Und so macht er die Tasche auf und er reichte die Tasche rum, dass jeder eine Orange hat. Warum das eine Kindergeschichte ist für Kinder und Erwachsene? Seht ihr, so ist es eigentlich mit Gott. So ist es mit Gott. Ihr kommt am Tag, wenn das einigermaßen gut läuft, habt ihr irgendwo am Tag mal einen Augenblick, wo ihr entweder beim Tischgebet euch mit Gott befasst, wo euch die Eltern oder auch die Lehrerinnen in der Sabbatschule etwas von Gott erzählen. Aber eigentlich ist es fast immer nur die Schale, weil um das genießen zu können, muss man reingehen. Man muss mehr haben als Religion, als Regeln, fromme Regeln, sondern es braucht etwas mehr und das, was es etwas mehr braucht, ist eigentlich etwas ganz, ganz Persönliches. Also es ist eigentlich das, wenn du als Kind irgendwo ganz alleine, wenn dich etwas bedrückt oder wenn du irgendeinen Wunsch hast oder wenn du mal so, ja, so ein ganz persönliches Gespräch mit Gott wünschst, das ist die Orange. Dann kommt dir Gott ganz nah und dann seid ihr, du und Gott, seid in einem Gespräch und dann spürst du etwas von dem, was es heißt, zur Fülle dieses, was Gott dir schenkt, zu genießen. Ist es nicht die Gefahr, meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder? Ist es nicht so, dass wir uns oft nur mit der Schale beschäftigen? Dass wir wohl viele Regeln kennen und die auch befolgen? Dass wir Wege kennen und die auch gehen? Aber dass es uns oft fehlt an dieser ganz persönlichen Beziehung zu Jesus. Dass uns oft dieser Zugang fehlt zu dem, wo Gott mit uns reden kann, wo er da sein kann, wo er dich trösten kann, wo er dich in die Arme nimmt. Die Geschichte, mit der ich die Botschaft heute Morgen beginne, die findet sich am Tor von Jericho. An diesem Tor, es war ein Tag wie jeder andere, war ein Mann herausgekommen, blind, Bettler. Er wurde wie jeden Morgen von seinen Freunden und Verwandten vor das Stadttor gebracht, dass er dort sein Bettlertuch ausbreitet und bis am Abend, bis es dunkel wird, wartet auf vorbeigehende Reisende, die wohlwollend ein paar Münzen in sein Tuch werfen. Aber dieser Morgen war nicht wie jeder Morgen. Dieser Morgen war völlig anders. An diesem Morgen hörte er auf einmal ein lautes Gemurmel, das wohl noch von weit her kam, aber er war ja blind und so hat er gelernt, mit den Ohren zu sehen. Und er wusste, es kommen viele Menschen. Ich habe mich gefragt, was mag jetzt im Kopf und im Herzen dieses Mannes stattgefunden haben? Hat er sich überlegt, wenn viele kommen, gibt es viele Münzen? Hat er sich überlegt, wie er sich wirklich bemerkbar machen kann? Das Reden der Leute kommt immer näher. Der Erstbeste, von dem er wahrnimmt, der muss ganz nah bei mir stehen, den spricht er an und sagt, sag, was ist heute Morgen los? Was sind das für Leute, die da kommen? Ist es eine Karawane von Händlern? Aber der, der ihm Auskunft gibt, sagt nein. Jesus geht vorüber. Nun fängt es an, im Herzen dieses Mannes fängt es an, lebendig zu werden. Jesus geht vorüber. Jesus geht vorüber. Vergessen sind all die Gedanken von einem Tuch, Bettlertuch voll Münzen. Er wusste, das ist seine Stunde. Auf diesen Augenblick hat er gewartet. So oft haben Freunde ihm vorgelesen aus den heiligen Schriften der Propheten. Und er wusste etwas, wenn dieser Jesus kommt, ändert sich mein Leben. Jesus kommt näher. Und es schreit aus seinem Herzen heraus, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Während wir gläubigen Menschen eigentlich diesen Augenblick brennend herzuführen möchten und jetzt erwarten von denjenigen, die mit Jesus gehen, dass sie sofort diesen Bettler an der Hand nehmen und zu Jesus führen, erleben wir völlig das Gegenteil. Sie sind verharrt in ihren religiösen Diskussionen mit Jesus. Sie sind ohne Zweifel einige Mitläufer und einige fromm. Aber sie haben weder ein Auge noch ein Herz für diesen blinden Mann. Sie sagen, schweig, es gibt Wichtigeres. Wir haben viele theologische Fragen, die kann uns Jesus beantworten. Aber er lässt sich nicht abwimmeln. Und so ruft er noch lauter, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und dann kehrt Stille ein. Für einen Augenblick, als Jesus stillhält und sich umdreht, kehrt Stille ein. Ich genieße diesen Augenblick. Wenn Jesus sich umdreht, wenn Jesus seinen Blick auf mich richtet. Und er richtet ihn auf den Blinden. Eigentlich bin ich doch irritiert über das, was Jesus jetzt macht. Die Leute, die um ihn stehen, seine Jünger, seine Anhänger, diejenigen, die so viel schon über theologische Dinge zu diskutieren haben. Er nimmt die, die vorher gesagt haben, er hat keine Zeit. Und er sagt zu ihnen, geht und bringt ihn zu mir. Ich will es nur am Rande erwähnen. Der Bettler lässt alles liegen. Seinen Mantel wirft er noch weg. Es könnte ihn behindern, schnell zu Jesus zu kommen. Das Bettlertuch, seine Existenz, liegt am Boden. Die Münzen, die schon drin waren, sind unwichtig geworden. Und so steht er vor Jesus. Und Jesus stellt ihm eine Frage. Was möchtest du, dass ich dir tun soll? Was für eine elementare Frage. Was hätte es für viele Antworten gegeben? Er hat sich doch schon damit abgefunden, blind vor den Toren von Jericho zu sitzen, den ganzen lieben langen Tag. Er hat doch nichts erwartet eigentlich. Und jetzt kommt Jesus und Jesus stellt ihm die Frage, Was antwortet er? Und er sagt zu Jesus, das eine, Herr, ich möchte sehend werden. Herr, ich möchte sehend werden. Obwohl er offensichtlich der Einzige in dieser Gruppe war, der mit den Herzen Jesus schon gesehen hat. Er war der Einzige, der nicht davon sprach, dass der große Lehrer Jesus mit ihnen geht, der Prophet, wie es einige glaubten, sondern Jesus, der Sohn Davids, der verheißene Retter. Er wusste, die Stunde, die jetzt antritt, ist meine Stunde. Liebe Freunde, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir glauben, dass Jesus heute Morgen durch den Heiligen Geist mitten unter uns ist. Glaubst du das? Wenn Jesus dir die Frage stellt, was kann ich für dich heute tun? Was wirst du antworten? Hast du vielleicht gerade so einen Bündel voll Problemen, die er dir abnehmen könnte? Oder einen Beziehungskonflikt, den er lösen könnte? Oder irgendwelche andere Sorgen? Wäre das, was du am brennendsten verändern möchtest oder geändert haben möchtest von Jesus? Blindheit hat so viele Formen. So viele Erscheinungsformen. Blindheit ist etwas, man kann vielleicht Jesus nicht mehr wahrnehmen, wie er wirklich ist. Wie die mit Jesus gegangen sind. Sie hatten nicht irgendwie über einen Nonsens gesprochen mit Jesus, sondern über elementare Fragen des Glaubens. Und trotzdem war es ihnen verwehrt, diesen Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Der Blinde erkannte, dass Jesus dieser verheißene Retter ist. Der Mann, der sein Leben ändern kann. Wisst ihr, für einen Augenblick war ich wirklich irritiert, dass Jesus die Menschen, die eigentlich noch nicht sahen, wie er ist, und zu dem schicken, der schon wusste, wer er ist, der verheißene Retter. Aber ich werde später darauf kommen. Offensichtlich in dieser unwerfenden Gnade und Liebe Gottes war der Plan allumfassend. Wir verlieren in unserem Alltag so oft den Blick auf Jesus. Wir schauen auf uns und werden blind für Gottes Plan in unserem Leben. Wo sind unsere blinden Flecken? Was möchtest du jetzt wirklich, dass Jesus tun soll? Könnte es sein, dass du sagen müsstest, Herr, ich nehme im Alltag meines Lebens diese Oasen, die du für mich vorbereitet hast, diese Oasen der Erquickung, diese Oasen der Freude, ich nehme sie nicht mehr wahr. Ich lese die Bibel, ich bete, aber irgendwie geht das wie an meinem Leben vorbei. Und wenn Menschen mit ihren Problemen zu mir kommen, dann sind sie eher eine Belastung für mich. So ganz ein entscheidender Punkt, den finde ich nur zwischen den Zeilen erwähnt. Er lässt alles liegen und kommt zu Jesus. Wir müssen wieder lernen, die Dinge liegen zu lassen. Nicht uns an sie zu klammern, sondern an Jesus zu klammern. Plötzlich ist alles andere nicht mehr wichtig. Wenn wir Jesus sehen, wie er ist, verlieren die Dinge der Welt ihren Wirkungskreis und auch ihren Wert. Es ist einige Zeit seither, ein paar Monate, da hatte ich am Morgen das Gefühl, ich muss zum Schuhmacher, weil an meinem Gürtel nur noch die Schnalle an einem Faden hing. Und ich wusste eigentlich, welchen Schuhmacher ich habe, in welcher Ortschaft. Ich sage meiner Frau am Montagmorgen, als erstes gehe ich zum Schuhmacher. Aber bevor ich zum Haus hinausgehe, sagt eine Stimme zu mir, geh nach Bischofszell. Bischofszell ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich kenne den sehr gut. Da hat es keinen Schuhmacher. Und so sage ich der Stimme, die mir sagt, geh nach Bischofszell, es hat keinen Schuhmacher dort. Aber Gott lässt nicht locker. Und er sagt, geh einfach nach Bischofszell zum Schuhmacher. Aber ich muss diesen Gedanken wieder verwerfen und sagen, es hat keinen Schuhmacher. Der ist längst weggezogen. Ich liebe Gott. Ich liebe dieses Gespräch mit ihm. Und Gott sagt zu mir, wenn du mir nicht glaubst, dann geh googeln. Und so gehe ich eben wieder zurück in mein Büro und ich gehe Schuhmacher im Bischofszell ein. Tatsächlich, es gibt wieder einen Schuhmacher im Bischofszell. Und so sage ich, Gott, ich bin gehorsam, ich werde hingehen. Also, ich war dann auch in diesem Moment felsenfest davon überzeugt. Und ich gehe nach Bischofszell an die angegebene Adresse, aber da sehe ich nichts von einem Schuhmacher. Und so nehme ich mein Mobiltelefon mit der Nummer, die ich aufgeschrieben habe, und rufe ihn an und sage, ich stehe vor Ihrem Haus und ich suche einen Schuhmacher, aber hier ist kein Schuhmacher. Sind Sie wirklich oder wohnen Sie nur hier und haben Sie irgendwo anders ein Geschäft? Und er sagt, nein, Sie müssen nur durch das Haus durchgehen. Ich muss dazu erwähnen, das ist die Gasse, in der ich aufgewachsen bin. Und ich gehe, lege ihm meinen Gürtel hin und ich sage, wären Sie bereit, diese Naht zu machen? Und er schaut mich an, sagt, ja, mache ich gerne. Wollen Sie morgen oder übermorgen wiederkommen? Ich war ein bisschen erstaunt. Eine Naht, einen Tag mindestens. Und ich sage, können Sie das nicht schneller machen? Und er sagt, ja, also 20 Minuten, eine halbe Stunde brauche ich. Und ich sage, okay, um die Straßenecke hat es ein Café, ich werde dort warten, bis Sie fertig sind. Dann gehe ich aus dem Laden heraus, in der gleichen Gasse, in der ich aufgewachsen bin, ist ein neues Geschäft und ich sehe nur ein einziges Wort, Lasergravuren. Und da ich mir für verschiedene Sachen einen Laser gekauft habe, hat es mich interessiert, was macht dieser Mann? Und ich gehe in diesen Laden hinein und ich habe mir so Kugelschreiber gemacht. Da steht drauf, God is love, Johannes 3,16. Und ich frage, wer lasert hier? Und dann sagt die Frau, mein Mann, ich rufe ihn gleich. Und dann kommt er, ich erzähle ihm, warum ich ihn besuche und ich gebe ihm den Kugelschreiber. Er schaut den Kugelschreiber an und sagt, was soll das? Was soll das? Was wollen Sie damit? In einem sehr energischen Ton. Und ich sage, ich will Ihnen den schenken. Und das ist ein Garandage. Das ist nicht ein Werbekugelschreiber. Und er sagt, nein, das meine ich ja nicht. Ich meine, was soll das da drauf? Was bedeutet das? Und ich bin ein bisschen irritiert. Und ich sage, das steht drauf, Gott ist Liebe. Und das steht im Johannes 3, Vers 16. Und er sagt, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, was ist das für Sie? Dann sage ich, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. In Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist mein Leben. Und dann sagt er, bitte setzen Sie sich. Und dann sagt er zu mir, ich will Ihnen jetzt erklären, warum ich nie Christ werden will. Nie. Und er fängt an und er erzählt viele Dinge und es ist viel Frust in seinem Leben. Viele Menschen, die sich als Christen ausgegeben haben, aber nicht so gelebt haben, die ihn voller Enttäuschung gemacht haben. Ich hatte die Möglichkeit, nach 20 Minuten ihn zu unterbrechen. Und ich habe ihm gesagt, darf ich Sie etwas fragen? Was hat Gott Ihnen zuleide getan? Und dann sagt er, nichts. Dann sage ich, sehen Sie, ich möchte Ihnen diesen Kugelschreiber geben, weil es bedeutet, dass Gott sie liebt. Dann ruft er seine Frau, die im Büro arbeitet, und er sagt, du, musst mal hören, was er sagt. Gott liebt mich. Die Frau sagt, sag ich dir schon lange. Und dann sagt er, ja, sie ist eben auch gläubig. Sie geht seit 10 Jahren auch in die Kirche. Und dann hatten wir unser erstes herrliches Gespräch. Und ich will es jetzt ein bisschen zusammenraffen. Auf alle Fälle sind wir heute so weit mit Beat, dass Beat heute ein Jünger Jesu geworden ist, wohl immer noch als kleiner Thomas. Er sagt das auch. Aber er sagt auch, ich weiß, dass Gott mit dem Thomas auch sehr geduldig war. Und dann am Freitagmittag vor 3 Wochen, als es wieder mal so um die Konflikte, die er hat, ging, sagte ich ihm, Beat, weißt du, was du brauchst? Du brauchst eine Entscheidung für Jesus. Dann ändert sich dein Leben. Sofort. Und Beat sagt, was kann ich dafür, wenn ich es einfach nicht begreife? Und ich habe es ihm dann auf Schweizerdeutsch gesagt, das will ich euch ersparen. Ich versuche es ein bisschen anders zu sagen. Schweizerdeutsch ist ja schon ein bisschen brutal. Aber in der Bibel steht, dass es der Einfältige verstehen kann. Und ich sage, Beat, die Bibel sagt, dass der Einfältigste es verstehen kann. Und dann sagt Beat zu mir, du denkst, dass ich jetzt mein Leben Jesus übergeben soll. Und ich sage, ja, Beat, das solltest du. Und dann sagt er, also dann sag mir wie. Und wir beteten zusammen. Und soll ich euch etwas sagen? Das, was mich am meisten begeistert hat und was mein Herz berührt hat, seit diesem Tag ist Beat ein Knecht Gottes, wie wir ihn nicht besser vorstellen können. Er hat sicher in unserem Kreis, den wir jetzt dort in seinem Laden haben, er hat sicher 10 Leute schon gebracht. Und seine erste Mission, die er hatte, war die, 1 Minute nachdem er sich bekehrt hat, sagte er, hast du noch 1,5 Stunde Zeit für meine Frau? Du weißt ja, sie ist gläubig, aber sie ist völlig unzufrieden. Hast du Zeit, mit ihr zu reden? Und dann kommt sie und dann erklärt sie mir, ich tue nicht genug für Gott. Ich bin nicht fromm genug. Ich mache Fehler. Ich glaube nicht, dass Gott mich so, wie ich bin, annehmen kann. Ich muss mich noch sehr anstrengen. Als ich hier anhand der Bibel erklärt habe, dass Gott ein Versprechen uns gegeben hat, dass das Versprechen gilt, ohne Wenn und Aber, dass Gott gesagt hat, in dem Moment, wo du mich annimmst, hast du das ewige Leben, ohne Wenn und Aber. In diesem Moment, wo du mich annimmst, du bist ein Kind Gottes, und dieses verlierst du nicht mehr. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Der Einzige, der hier etwas ändern könnte, wärst du. Gott hat gesagt, ich werde es nicht tun. Du kannst es tun. Du kannst gehen. Du bist frei. Du musst nicht bleiben. Aber in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, hat etwas ganz Neues in deinem Leben begonnen. Es hat nämlich das begonnen, dass durch die Gemeinschaft, die du mit ihm hast, durch die Gemeinschaft, die du täglich mit ihm hast, dein Leben verändert wird nach seinem Plan. Und wisst ihr, genau hier möchte eigentlich Gott dir begegnen. Er möchte dir zeigen, dass ohne Wenn und Aber, dass er ohne Wenn und Aber dich einfach liebt, ob der Tag schief läuft, ob du gerade völlig daneben bist, dass er sagt, es wird dich trotzdem noch niemand aus meiner Hand reißen. Und er dir immer wieder die Kraft aufs Neue schenkt, den Weg mit ihm zu gehen. Was möchtest du also, dass Jesus dir heute tut? Möchtest du, dass er dir diesen Blick schenkt auf seine Liebe? Diese Liebe ohne Wenn und Aber. An einem Nachmittag, als wir wieder in dem Laden waren und Beat wieder zwei neue eingeladen hat, da kam ein Ehepaar. Patrick und Annette. Und als Patrick und Annette kamen, haben sie gleich erklärt, der Beat hat uns eingeladen, aber wir haben eigentlich abgeschlossen mit Gott. Und ich rede mit ihnen über dieses Wunder, dass Gott uns immer wieder ruft. Gott schenkt es mir, dass ich mit ihnen ein paar Augenblicke über den verlorenen Sohn rede. Der wurde nur durch Liebe nach Hause geführt. Er erinnerte sich, sagt die Bibel, dass zu Hause beim Vater gut ist. Und dann geht es eigentlich völlig verkehrt. Er hat ein Verständnis, wie oft wir haben, von der Liebe des Vaters. Er ist überzeugt, er wird mich nicht hinauswerfen. Aber den ganzen Weg nach Hause überlegt er sich. Was werde ich sagen, wenn ich vor meinem Vater stehe? Und er sagt, das Wichtigste, das, was mein Vater unbedingt will, ist Schuldeingeständnis. Also das denkt er. Und so sagt er, ich werde sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir, vor Gott, vor allen anderen. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Er redet sich das ein auf dem ganzen Weg nach Hause. Und der Vater, der in Liebe schon auf ihn wartet, auf das Heimkehren seines Sohnes, der erwartet das nicht. Aber in dem Moment, wo er vor ihm steht, das ist das einzige Mal, ihr wisst ja, die Geschichte vom Vater mit dem verlorenen Sohn ist die Geschichte von Gott und uns. Das einzige Mal in der Bibel, wo ich höre, dass Gott nicht zuhören will. Nämlich der Sohn redet das, was er sich auswendig gelernt hat, auf dem Weg nach Hause. Und der Vater, was macht der? Der ruft seine Knechte und sagt, bringt das Kleid der Gerechtigkeit. Bringt alle Insignien, dass er wieder spürt, dass er der Sohn ist, dass er mein Kind ist. Und macht ein Fest. Für Patrick war offensichtlich die Geschichte zu viel. Er steckte sich eine Zigarette an. Die anderen versuchten ihm zu erklären, hier wird nicht geraucht. Aber das hatte keinen Anklang mehr. Er nahm seine Zigarette und er zog daran. Seine Frau, als sie gingen, umarmte mich und sie sagte, ich will von vorne beginnen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass Patrick dann einfach wegläuft. Aber als ich Patrick die Hand geben wollte, zog er seine zurück und umarmte mich. Und er sagte, es war stark. Ich möchte nach Hause. Merkt ihr etwas? Gott wartet darauf, uns zu beschenken mit seiner Gnade, mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit, mit seiner Gegenwart. Glaubst du, dass ein liebender Gott mit dir jeden Tag geht? Auch wenn es falsch ist, was du machst? Glaubst du, dass er nur darauf wartet, dich in der nächsten Ecke wieder aufzufangen und zu sagen, du, ich liebe dich doch. Lauf nicht weg. Erfülltes Leben. Erfülltes Leben ist sich wieder aufmachen. Sich von diesem Herrn der Herrlichkeit diese Augensalbe schenken zu lassen. Dass wir wieder sehen werden. Die wirklichen Dinge. Die Dinge, die zählen. Die Menschen zu Jesus bringen. Wir haben etwas verlernt, meine lieben Schwestern und Brüder. Wir haben verlernt, Menschen zu Jesus zu bringen. Es gelingt uns noch mit ein bisschen Mühe, Menschen von unseren Theorien, von unserer Religion, von den wunderbaren Dingen, die wir wirklich haben, ihnen die zu erzählen, aber wir führen sie nicht zu Jesus. Es gibt eine Voraussetzung, eine absolute. Sie kann mit nichts und niemandem und durch nichts und durch niemanden ausgetauscht werden. Das berührt mich wirklich, tief in meinem Herzen. Ich komme nicht darum herum, als in diesem Zusammenhang mit dem Blinden, der am Tore von Jericho saß, gleich in unsere Gemeinde zu gehen und zum treuen Hirten, der über den Gemeinden wacht und der zu der Gemeinde Laodicea spricht, zu uns spricht. Und er sagt, du hast ein Problem, du bist blind. Und du siehst es nicht ein. Du hast das Gefühl, du hast das Gefühl der Überheblichkeit. Du hast eine geistige Arroganz. Du hast das Gefühl, dass wir in alle anderen Kirchen rundherum um uns nicht so viel verstehen von der Prophetie, wie Gott uns geschenkt hat. Nicht so viel verstehen von der Heiligung und von der Anbetung durch den Sabbat. Nicht so viel verstehen von den wirklichen Geschehnissen, die jetzt auf der Welt stattfinden und die zu dieser Wiederkunft Christi führen werden. Du bist so arrogant, dass du dich absonderst. Aber was will Gott? Ich werde jetzt wörtlich zitieren, um kein einziges Wort diesem treuen Zeugen zu unterstellen. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du wirklich reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anziehen kannst, und man die Schande der Nacktheit nicht sieht, und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Wisst ihr, was mich vor ihm niederfallen lässt? Die Demut Gottes. Nicht als ein Gerichtsurteil gedacht, sondern als eine Herausforderung für die letzte Gemeinde, als eine Herausforderung, sich aufzumachen. Und stell dir einmal vor, der Herr, der dich geschaffen hat, derjenige, der dich geschaffen hat, der jeden Tag, 24 Stunden, jede Minute, jede Sekunde seine segnende Hand über dir hält, liebevoll, der dann, wenn du traurig bist, wenn du enttäuscht bist, dich eigentlich im Herzen auffordert, komm, ruh dich bei mir aus. Derjenige, der gesagt hat, ich habe dich schon gekannt, als du noch nicht gewesen bist. Derjenige, der so weit gegangen ist und gesagt hat, am Kreuz auf Golgatha habe ich deinen Namen in meine Hände geschrieben, weil ich dich so sehr liebe. Und derjenige, der seine Liebe damit bewiesen hat, dass er dir vollkommene Erlösung schenkt und diesen neuen Weg. Und dieser Gott steht vor deiner Türe. Er steht vor deiner Türe, das steht so in Offenbarung. Und er sagt, sieh, ich stehe vor deiner Türe. Ich stehe vor deinem Herzen. Ich trete die Türe nicht ein, wie andere machen, sondern ich klopfe an. Ich klopfe nicht an, um dir einen Vorwurf zu machen, um dich bloßzustellen. Ich klopfe an, um dir mit dir zusammen das Mahl der Vergebung zu halten. Was möchtest du, dass Jesus heute Morgen dir tut? Möchtest du die Türe auftun? Möchtest du ihn einkehren lassen? Spielst du das Klavier? Bitte spiel uns ein bisschen das Lied, das wir nachher singen werden, dass du ein paar Töne spielst von diesem Lied. Jetzt, ja, jetzt. Kannst du glauben, dass Gott dir gerade diesen Augenblick heute Morgen schenkt? Kannst du glauben, dass er es nicht zulassen möchte, dass du weiterhin in dieser Kälte lebst, dass du weiterhin nur von der Schale genießt? Wenn du das glauben kannst, dann bitte ich dich, für einen Augenblick deine Augen zu schließen und mit mir zu beten, zuzulassen, dass der Herr der Herrlichkeit in dein Herz kommt. Jesus, wir glauben an dich. Wir glauben, dass du in diesem Augenblick uns zugewandt bist. Du musst dich uns zuwenden, damit wir uns selber wieder finden und sehen. Herr, nur in deinen Augen sind wir, was wir wirklich sind. Deine Kinder, deine geliebten Kinder. Wenn du uns ansiehst, Herr, dann leuchtet die Liebe des Geliebten von demjenigen, der uns liebt. Herr, so oft fällt es uns im Alltag, dass wir uns dir ganz anvertrauen. Wir suchen zuerst viele Möglichkeiten, den Weg zu gehen, ohne auf dich zu sehen. Hilf uns, Herr, hab Erbarmen mit uns, dass wir als deine Kinder den nächsten Schritt machen, den Schritt zu dir, dass wir Ja sagen, wenn du klopfst, dass wir dich einlassen, damit sich unser Leben verändert. Herr, hilf uns, dass wir uns deiner Liebe nicht entziehen. Lass uns auch dann aushalten, wenn wir dunkle Tage erleben, Augenblicke der Einsamkeit, der Sorgen. Lass uns dann darauf vertrauen, dass du uns ansiehst, mitten im Dunkeln. Herr, lass einfach dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Amen. Allmächtige Gott, halte dich fest in seiner Hand. Er, dein Heiland, der für dich gestorben ist, erfülle dein Herz mit seinem Frieden. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit sei mit dir auf allen deinen Wegen. Amen.